Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Mit Veronika Barmann, psychologische Psychotherapeutin und Supervisorin, und Anna-Maria Torkel, klassische Sängerin und Moderatorin.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gehirnerschütterung. Ich bin Anna-Maria Torkel und mir gegenüber sitzt Veronika Barmann. Hallo, liebe Vero.
Hallo.
Unser heutiges Thema ist Orthorexie. Erzähl uns doch vielleicht erstmal, was das genau ist.
Also es ist einzuordnen bei den Essstörungen. Es ist eine besondere Essstörung, wo sich die Menschen eben übermäßig mit der Qualität der Lebensmittel beschäftigen. Um das so ein bisschen lapidar zu sagen, bei der Anorexie geht es eben eher um die Menge, also um die Quantität des Essens. Und bei der Orthorexie geht es eher um die Qualität. Also darum, es kommt eben der Begriff auch aus dem Griechischen von orthos, richtig, und orexis, das Verlangen oder der Appetit. Und bedeutet eben der Appetit auf das Richtige, das Wahre, das Gute. Und deswegen, es geht den Menschen eben darum, bestimmte Lebensmittel zu essen, die besonders gut und gesund sind.
Ist jetzt ja erstmal auf den ersten Blick gar nichts Schlimmes.
Genau.
So, wenn man überlegt, ich möchte nur essen, was gesund und gut ist, denken alle, Mensch, das aber vorbildlich. Diese Leute werden wahrscheinlich ganz viel als diszipliniert empfunden und bekommen wahrscheinlich auch eine Art Bewunderung, sich so zu ernähren.
Ja, also das ist auch ein Faktor, der verstärkend wirkt bei den Betroffenen. Und du hast natürlich recht, 9 von 10 Menschen geben an, sich gesund ernähren zu wollen. Was ja eine gute Sache ist, ne? Also gesunde Ernährung ist ja auch super, weil man dann gesünder ist.
Das Problem bei denen wahrscheinlich ist, dass sie sich nicht mehr anders ernähren können. Also ich meine, ich würde auch von mir sagen, ich versuche mich immer gesund zu ernähren und gestern habe ich eine riesige Zimtschnecke gegessen.
Da ist nämlich ganz wichtig, hast du die genossen?
Ja. Weil die war wirklich sehr lecker.
Das ist super. Genau darum geht's. Das sozusagen, das Ziel, sich gesund zu ernähren, ist kein schlechtes. Aber man kann natürlich auf diesem Weg anfangen, Ängste zu entwickeln, wenn man diesem Ziel nicht mehr entspricht. Das heißt also, ich würde dann eine Zimtschnecke essen und dann ein wahnsinnig schlechtes Gewissen kriegen, versuchen.
Gut, das hatte ich. Nee, hatte ich nicht, weil ich wusste, ich bin in meinem.
Bist im Soll.
Bin im Soll, habe ich. Gut, aber sehen wir später wahrscheinlich noch, wie das bei mir ist. Aber ja, genau, man kann sie genießen. Ja, entschuldige, ich habe dich unterbrochen.
Ja, nee. Also es geht dann halt darum, dass sich dann Ängste entwickeln und die führen eben dann dazu, dass man das wieder ausgleichen will. Und du hast aber recht, die Überschneidung zu anderen Essstörungen ist natürlich sehr groß, weil ich kann ja auch wegen einer hohen Kalorienzahl Angst bekommen und Angst zuzunehmen und deswegen Ausgleichsmaßnahmen ergreifen. Nur in diesem Fall ist es eben die spezielle Angst, dann ungesund zu sein. Und das ist eben ein Phänomen, was vor allen Dingen auch in den sozialen Medien viel stattfindet. Und das ist ja auch total logisch, weil in den sozialen Medien eben auch sehr viel Optimierung und gesunde Ernährung stattfindet.
Also ich würde sagen, mein Feed ist auch zu, würde ich sagen, 85% voll mit so essen Sie gesund, eine neue gesunde Alternative für Pizzateig und all sowas. Ja. Ne? Es ist natürlich, also genau, die sozialen Medien sind voll damit, wie können wir optimierter essen.
Genau, wir sollen, und da gibt es ja ganz, also diese Trends sind ja sozusagen in ihrer Verbreitung zumindest ein neues Phänomen. So, ne? Also es gab auch in den 70er Jahren schon Menschen, die vegan gelebt haben, aber das war ja kein Massenphänomen und heute ist das eben anders. Es geht um vegane Ernährung, vitaminreiche Ernährung, zuckerfreie Ernährung, ballaststoffreich sollen wir uns ernähren, proteinreich, kohlenhydratarm, biologisch, nachhaltig, schön viel Omega-3-Fettsäuren, ja, möglichst unverarbeitet, kleine Portionen, intermittierend, probiotisch, basisch, cholesterinarm. Also das sind ja eine Fülle von Ernährungstrends, die es so eigentlich nicht gegeben hat. Und wie du sagst, unsere Feeds sind halt voll damit. Also wir werden ja permanent damit konfrontiert. Also früher hat man sich dann vielleicht in den 80ern die Brigitte-Diät reingezogen. Die erschien dann halt einmal im Jahr. Ja, es war bei uns auch.
Nee, die beste Diät war die Kohlsuppendiät außer Brigitte oder so. Das war,
ja, aber das fand ich Brigitte. Das finde ich nämlich total witzig, weil ich nämlich finde, in den 80ern gab es auch da schon so sozioökonomische Unterscheidungen, weißt du? Also so die Eierdiät oder die Schokoladendiät, das war eher so Bild der Frau.
Stimmt. Stimmt.
Und aber Brigitte-Diät war schon damals so unter diesem Deckmantel hier Grünkern und besonders gesund und Vollkorn und so weiter.
Aber es war trotzdem dann immer schon, wie verliere ich 10 Kilo in 10 Tagen?
Genau, da haben sich dann alle sozioökonomischen Schichten wieder gemeinsam getroffen. Es ging dann doch um einen schlanken Hintern.
Ja, aber das stimmt. Es war immer so eine, genau, also Kohlsuppendiät, da hat meine Schwester, das weiß ich noch, meine Schwester kam nach Hause und meine Mutter und ich haben gerade die Kohlsuppendiät gemacht und haben die halt auch zum Frühstück gegessen. Und die saß uns so gegenüber und hat echt nur einen Kopf geschüttelt und hat gesagt, das ganze Haus stinkt nach Kohl.
Ja, ist das nicht auch, dass man selber dann irgendwann so ein bisschen stinkig
nach Kohl? Ja, keine Ahnung. Mir ging es nur um die Zahl auf der Waage. Es war vielleicht nicht ganz so gesund.
Ja.
Aber ja, ich habe das, ja Gott, was haben wir alles? Die Scarsdale-Diät, die Kohlsuppendiät.
Genau, aber hier alles. Kannst du ja auch zum Beispiel unterscheiden, ja. Jetzt die Kohlsuppendiät oder was weiß ich, die, es gibt ja, also gerade finde ich in den 70er, 80er Jahren gab es richtig absurde Diäten, so die Brötchendiät, da hat man dann jeden Morgen so ein Weißmehlbrötchen in Milch eingelegt und gegessen. So, das ist wirklich verrückt.
Hört sich sehr appetitlich.
Ja, auf jeden Fall. Und ist ja wirklich, muss man sagen, auf allen Ebenen nicht gesund.
Nee, weil es halt so eine einseitige Ernährung ist, ne? Also was ich ja schon gut finde an den Trends, oft manchmal ist, dass viel vorkommt, man kann alles essen, aber in Maßen und man soll vor allem ausgewogen essen. So, ich finde, es kommt momentan schon auch mal durch. Neben bitte erst ganz viel Protein und keinen Carb und vitaminreich und
ja. Wobei dann noch ausgeglichen, also das radikale Trends schlagen ja nicht vor, sich ausgeglichen zu ernähren.
Ja, das stimmt.
Wobei das oft auch sich widersprechend suggeriert wird. Also ich finde auch immer so Sachen, du sollst dann intermittierend fasten, dann hast du ja eh nur 6 Stunden. Und in denen musst du dann aber noch 2 Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht, oder ich kann die ganze Kacke leider immer nicht. Ich bin gut geschützt, ich bin einfach zu blöde, diese ganzen Sachen auszurechnen und so. Genau, das musst du dann ja erstmal in den 6 Stunden hinkriegen, da bist du ja permanent nur am Essen. Und wenn du dann halt noch irgendwie 5 Portionen Gemüse pro Tag reinbringen musst und so weiter, dann kannst du ja im Grunde gar keinen Snickers mehr essen dabei.
Ja, ich fand das ganz interessant. Ich habe mal so eine 90-Tage-Challenge gemacht. Muss ich sagen, da wurde ein bisschen gesagt, wurde einem so catcht, so hier, du kannst alles essen, bla bla bla. Und dann hieß es irgendwann, ja, aber versuch mal Alkohol wegzulassen oder nur einmal die Woche und Süßigkeiten und so in Maßen, bla bla. Wo ich dann so dachte, okay, ja gut, dann weiß ich nun auch, wenn ich nichts trinke und keinen Zucker esse, dass es wohl irgendwie weniger wird. Und fand aber spannend, tatsächlich, ich war so im Kopf damit beschäftigt, so viel Eiweiß zu essen, dass ich auf 2 Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht bekomme, dass ich einfach keine Zeit, ich hatte nichts mehr, es ging nicht mehr, dass ich habe ganz kohlenhydratarm gegessen, weil ich nur damit beschäftigt war, irgendwelche Eiweiße in mich reinzustopfen.
Ja.
Muss aber sagen, finde ich einfach so auf Dauer für den Kopf super anstrengend.
Genau, das sind auch die Nachteile daran, dass du natürlich eine Einengung hast auf dieses Gesundheitsziel, was im Gegenstück auch sehr schnell zu Gesundheits- oder beziehungsweise Krankheitsängsten führt, weil eben dann sich langsam einschleicht, ja, aber wenn ich dann eine Zimtschnecke esse, Gott, sind da alles schlechte Fette drin und dann ist das natürlich wahnsinnig schlecht für meinen Körper und dann könnte ich ja auch krank werden. Ich finde auch unter dem Begriff Anti-Aging oder Slow-Aging, sagen wir jetzt beliebterweise, ist auch ganz viel so Ernährungstrends.
Das wusste ich noch gar nicht.
Ne?
Aha.
Wo auch sich ja im Umkehrschluss dann einschleicht, ja, wenn ich ganz so viele fettige Sachen und Zucker, oh Gott, esse, dann werde ich ja ganz faltig. Und dann ist ja sowieso alles verloren im Grunde. Ne? Also deswegen, das ist eben das, warum das unter den Krankheiten eingeordnet wird. Es geht mit einem Leidensdruck einher, der einerseits psychisch ist, es entwickeln sich einfach Ängste. Und vor allen Dingen auch ein sozialer Einschnitt. Ich kann dann natürlich nicht mehr, was weiß ich, mit den Kollegen in die Kantine gehen und da mir das Schnitzel in der Mittagspause reindrücken.
Ja, oder die sind bestimmt auch gestresst, weil die vom Kopf her immer denken, oh, was sage ich jetzt, warum ich jetzt hier nicht esse.
Genau, sich lieber rausziehen, bevor man aus der Nummer nicht rauskommt. Und deswegen dann auch Verabredungen absagen und versuchen, solche Events zu umgehen und so. Da muss ich aber auch sagen, ist das kein spezifisches Symptom, was nur bei der Orthorexie stattfindet. Das haben wir bei der Anorexie zum Beispiel ganz genauso. Und auch wenn jemand unter Bulimia nervosa leidet, ist das auch so, dass man natürlich versucht, dem Essen aus dem Weg zu gehen bis zu einem gewissen Punkt. Und dann, wenn wir uns da das Symptom der Essanfälle angucken, das mache ich natürlich dann gerne auch nicht in Gesellschaft mit meinen Freunden zusammen. Und deswegen eigentlich haben wir bei allen Essstörungen diese soziale Komponente und diesen sozialen Ausschluss. Schluss, der da stattfindet.
Was die Betroffenen wahrscheinlich wahnsinnig belastet,
genau,
ne?
Auf jeden Fall, ja.
Also der Leidensdruck wird wahrscheinlich irgendwann so groß. Und ich könnte mir vorstellen, dass bei so einer Orthorexie auch ein Problem ist, dass man es wahrscheinlich sehr spät erst erkennt, oder?
Genau, weil da ist jetzt nämlich an sich die Frage, lohnt sich das denn jetzt hier eine ganz neue Kategorie aufzumachen, eine neue Krankheit? Oder kann man das nicht unter die bestehenden Kategorien, die wir haben, noch einordnen? Und da sagst du einen wichtigen Punkt. Wenn ich streng die Kriterien einer Anorexia nervosa anlege, dann muss derjenige dem nicht entsprechen und kann trotzdem orthorektischen Mustern folgen. Also, wenn mir die Gesundheit wichtiger ist als mein Körperbild zum Beispiel, also die Befürchtung ist ja eine andere. Jemand, der Anorexie hat, hat in der Regel große Angst zuzunehmen. Dann kann ich ja komplett normalgewichtig sein, aber trotzdem kognitiv komplett diesem Muster unterworfen sein, nur ganz bestimmte Nahrungsmittel essen zu dürfen, zu auch vielleicht nur bestimmten Zeiten, auf bestimmten Anbauwegen hergestellt und so weiter. Deswegen, es macht vielleicht Sinn, da die Kategorien zu erweitern, um überhaupt ein Bewusstsein unter Behandlern aufzumachen, gerade bei Ärzten, weil wenn ich jetzt mir so die hausärztliche Praxis anschaue, da ist natürlich das Predigen von gesunder Ernährung und cholesterinarm und normalgewichtig und so weiter an der Tagesordnung. Da kann ich verstehen, wenn man zum Beispiel jemanden übersieht, der sagt, nee, ich ernähre mich super, 5 Portionen Gemüse am Tag. Und natürlich nur geschüttelten Reis und was weiß ich was, irgendwie mageres Hähnchen oder so. Dass ich dann als Behandler gerne das auch mal übersehe und gar nicht merke, wie der Leidensdruck eigentlich schon da ist. Auch weil die Betroffenen das als sehr aus sich heraus betrachten. Also da gibt es immer die beiden Begriffe Ich-Synton und Ich-Dyston. Aufgepasst an alle angehenden TherapeutInnen oder PsychologInnen. Das wird gerne immer in der Prüfung gefragt. Und zwar auch, um das orthorektische Essverhalten von zum Beispiel einer Zwangsstörung abzugrenzen. Da ist es so, bei einer Zwangsstörung sagen die Betroffenen, der Zwangsgedanke, das ist eigentlich Quatsch. Ich weiß auch gar nicht, wo der herkommt. Das ist irgendwie, der ist einschießend. Das ist gar nicht meinem Ich zugehörig. Das nennt man Ich-Dyston. Und aber diese orthorektischen Ernährungsmuster, die fangen ja auch klein an mit, was weiß ich, ich möchte mich zum Beispiel fleischlos ernähren aus ethischen Gründen. Da ist ja nichts Schlechtes erstmal dran zu sehen. Das ist auch sehr oft mit meinen Moralvorstellungen verknüpft. Und da sagen Betroffene oft, das ist aus mir heraus, ich möchte das.
Ah, jetzt habe ich es verstanden. Okay, das heißt.
Also jemand, der unter Zwangsgedanken leidet, der geht eher zum Arzt und sagt, ich habe da was, das muss weg. Und jemand, der.
Weil ich schon merke. Dieser Gedanke ist in meinem Kopf, aber ich kategorisiere ihn als
der stört, genau.
Komisch oder als falsch, der stört und der engt mich ein. Aha.
Und während bei diesen Ernährungsregeln die Leute nicht sagen, ja, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, das ist natürlich totaler Quatsch oder so, sondern sie sagen, nee, eigentlich ist das aber richtig und eigentlich müsste ich das auch alles machen, weil sonst werde ich ja krank. Genau.
Das
so
dann ist. Ich-Synton.
Ja, du kriegst schon mal hier 100 Punkte.
Wie hieß das andere?
Ich-Dyston.
Ich-Dyston.
Ja, ich finde immer, ich merke mir ja Sachen immer so ganz plastisch irgendwie und für viele sinnlos. Ich finde, die Wörter lassen einen das schon fühlen. Dyston.
Ja, ich.
Klingt doch so voll, Distraktor und so.
Ja,
wie
genau.
So, ich habe da so im Kopf so einen Blitz, der einschießt. Und Synton ist doch total synonym, heißt ja auch dasselbe und so.
Ja, das ist mehr an mir dran,
genau.
Das hat mehr mit mir zu tun. Ja,
deswegen, ich finde es voll easy. Aber ich verbreite gerne meine Eselsbrücken und ernte dafür meistens nur Spott und Hohn.
Nö, ich find's okay. Nee, ja. Ich kann die total gut nachvollziehen.
Ja.
Alles klar, okay, da muss man aber dann abgrenzen. Das ist schon interessant, wie nah aneinander die ganzen Sachen liegen, ne?
Ja. Genau, das muss man eben sagen, die Überschneidung zu anderen Essstörungen ist halt sehr hoch.
Total. Und hat bei einer Orthorexie das Körperbild denn überhaupt eine Bedeutung, eine große für die Betroffenen oder nicht?
Nach der Definition eigentlich nicht. Und da habe ich aber viel jetzt auch im Rahmen der Vorbereitung drüber nachgedacht, weil die Patientenbeispiele, die ich im Kopf habe, wo es so Richtung Orthorexie geht, ich habe kein einziges gefunden, wo das Körperbild nicht doch auch eine Rolle gespielt hat.
Mhm.
Und deswegen, also ich kann ja aber sein, dass ich diesen phänomenologischen Fall einfach noch nie gesehen habe, dass Menschen wirklich sagen, es ist mir scheißegal, wie ich aussehe. Also ich, ja. Man muss halt aber auch sagen, dass mit einer sehr, sehr gesunden Ernährung ist es auch sehr schwer zuzunehmen.
Ja, eben.
Also das wäre dann vielleicht so in so einem Bodybuilding-Kontext zu sehen oder so. Aber auch da, ja, also spielt das Körperbild ja eine große Rolle. Also ich kann mir gar keinen Fall konstruieren, wo jemand sagt, mein Körperbild ist mir völlig Wumpe. Hauptsache, ich esse den ganzen Tag Salat. So,
ja, vor allem, wenn ich dann doch Fettpölsterchen habe, schließe ich ja eigentlich darauf zurück, dass ich Fettpölsterchen habe, weil ich mich schlecht ernähre.
Genau, und die sind halt nicht gesund ja auch.
Ja, ne? Ja, genau.
Also deswegen ist ja die Frage, also sozusagen in die andere Richtung kann man es schon unterscheiden. Also wer jetzt irgendwie in Orangensaft getränkte Wattebäusche isst, der, nehmen wir mal jetzt mal an, denkt nicht, das ist irgendwie super gesund, sondern der denkt einfach nur Hauptsache dünn. Und das steht eben vielleicht nicht so im Vordergrund. Aber das Ergebnis einer orthorektischen Ernährung ist in der Regel auch, dass ich schlank oder sehr schmal bin. Und genau, also spätestens, also eine Körperbild- oder eine Körperschemastörung kann sich eben auch durch den Phänotyp entwickeln. Also ich kann auch dadurch, dass ich sehr, sehr schlank bin, einfach eine Aversion dagegen bekommen, mehrgewichtiger zu sein einfach. Und deswegen, ich kann mir das in der Praxis irgendwie gar nicht richtig vorstellen, dass wirklich jemand sagt, ist mir wurscht, ich esse jetzt den ganzen Tag literweise Nussmus, weil das ist mega gesund. Und so lange, bis ich halt füllig bin, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Deswegen ist es wirklich schwierig, das abzugrenzen, aber man muss schon sagen, das Körperbild sollte hier nicht im Vordergrund stehen, sondern die größte Befürchtung wäre hier, nicht gesund zu sein.
Verstehe. Du hast uns einen ganz tollen Fragebogen mitgebracht. Der Arzt Stephen Bradman, er hat einen Fragebogen entwickelt für Kriterien, um Orthorexie zu diagnostizieren.
Genau, weil er nämlich dieses Phänomen in den 90er Jahren das erste Mal so benannt hat, weil er da selber drunter gelitten hat.
Ach,
genau,
wow.
Das finde ich auch ganz spannend. So.
Ja.
Und man muss auch sagen, eigentlich ist es eine Einzelfallbeschreibung, von der wir hier ausgehen. Das ist jetzt wissenschaftlich gesehen nicht die beste Grundlage, aber er hat das offensichtlich sehr eindrücklich in die Welt hinausgetragen.
So. Ja, und hat wahrscheinlich dann viele Leute gefunden, die da auch drunter leiden, oder?
Ja, genau. Also das, ich würde auch sagen, phänomenologisch, das ist schon da, dieses Phänomen. Es ist wirklich nur die Frage, ob wir klinisch davon profitieren, eine extra Kategorie aufzumachen.
Ja, ja, gut. Aber ich finde, da hast du vorhin ganz richtig gesagt, die Gefahr ist, dass man Leute übersieht, die sich kognitiv den ganzen Tag mit Essen beschäftigen und darunter sehr leiden, aber eben nicht anorexisch sind, also magersüchtig, oder Leute, die eine Bulimia nervosa haben und die würden da rausfallen, ne?
Ja, das ist richtig. Wobei wir bei den jetzigen Diagnosekriterien in der Praxis sehr oft das Problem haben, dass Leute rausfallen. Also wir haben zum Beispiel über den BMI gemessenes Untergewicht. Und da muss ich sagen, ich habe auch schon sehr häufig Leute mit einer, also ansonsten allen Kriterien der Anorexie gesehen, die aber dieses Kriterium zum Beispiel nicht mehr erfüllt haben. Oder wir haben auch die Amenorrhoe, das ist auch ein wirklich schwieriges Kriterium. Gerade bei jungen Frauen ist das so, ganz häufig liegt da eine hormonelle Verhütung vor. Und da kann ich ehrlich gesagt dann auch nicht sagen, haben die jetzt eine Amenorrhoe oder nicht.
Was ist denn das nochmal?
Wenn die Regel ausbleibt. Ah, ja. Und da haben wir halt auch ganz oft, dass Betroffene dann auch immer sagen, ja, ja, habe ich noch. Und erst bei ganz genauem Nachfragen, wie verhüten sie denn und so weiter, kommt raus, nee, das ist, weil wenn ich zum Beispiel die Pille nehme, ist das keine Regelblutung, sondern eine Hormonentzugsblutung.
Ja.
Die meine Regelblutung suggerieren soll, weil wir Frauen das ja einfach mega finden. Also Bleeding ist auch immer ein mega Hobby. Genau, kann man ja auch machen, aber dann fehlt mir halt das Kriterium. Dann kann ich das in dem Fall schon wieder gar nicht mehr einschätzen. Das heißt, ich muss sowieso in der Praxis häufig auf die Punkt 9-Kategorie zurückgreifen. Das ist immer im ICD-10 so diese Falschparken-Kategorie. Also es ist das und das, aber halt nicht ganz so.
Mhm.
Jetzt sehr unwissenschaftlich gesprochen. Und deswegen fände ich es sowieso günstig, wenn wir für den ICD-11, wird es ja auch nochmal überarbeitet, ich weiß es nicht genau, wie es da bei den bestehenden Diagnosen der Essstörungen ist, aber wenn wir da auch, also ich weiß auf jeden Fall, dass da Kriterien umgeändert werden, und dann könnte man das zum Beispiel auch stärker in den Vordergrund stellen, diese kognitive Beschäftigung mit dem Essen. Weil ich muss sagen, ich finde das vom klinischen Behandlungswert sehr entscheidend, weil den ganzen Tag kognitiv eingeengt sein auf ein Thema ist belastend. Und das geht ja auch mit einer Abwertung des Selbstwertes einher. Jetzt, ah Mist, jetzt habe ich diese Zimtschnecke gegessen. Andere können sich besser zusammenreißen und so weiter. Ich hoffe, du hast das nicht gedacht.
Ja, also habe ich schon, aber ich bin ja dran. Wir können es ja vielleicht so stehen lassen.
Genau. Ja, es ist ja auch was, das total weit verbreitet ist. Also wenn ich 2 Stunden bei Instagram war, dann gehe ich nicht zu meinem Kühlschrank und packe mir dann die Sahnetorte daraus oder was.
Nee, und es ist schon krass. Also auch wenn ich jetzt mit Freundinnen auch mehr übers Essen gerade spreche, wie vielen es so geht und wie viele noch abnehmen wollen. Und wie ist auch immer wieder das Bewusstsein so, ja, es ist jetzt nicht das Wichtigste und so. Bei mir spielt es ja schon eine sehr große Rolle immer wieder und auch schon jahrelang. Und es ist schon Wahnsinn, worüber man sich, also wie viele das schon betrifft, Essen und welches Essen und habe ich zugenommen, wie sehe ich aus? Anstatt dass wir zum Beispiel, wir Frauen auch einfach damit leben müssen, mit dem Zyklus, haben wir auch irgendwie jeden Tag ein anderes, also Männer bestimmt auch, aber dieses Aufgeblähte und nicht, und ist der Zyklus erster Tag und man denkt, ich bin ein Elefant und man ist so schwer und so, dass man da ein bisschen mehr liebevolle Güte walten lässt, ne, mit sich selbst.
Genau, ich wollte gerade sagen, es ist halt weit weg davon, normalisiert zu sein, sondern im Gegenteil, die Industrie boomt natürlich und es geht immer mehr darum, um die Perfektion einfach in allen Bereichen. Auf jeden Fall hat Bradman dieses Phänomen bei sich entdeckt, hat es dann in die Welt hinausgetragen.
Geiler Name, Bradman.
Ja, genau, ich war auch die ganze Zeit.
Bradman!
Wobei, im Kopf spreche ich gerne solche Sachen dann eher so deutsch, also ein Bratmann ist schon...
Bratmann ist auch cool. Schön, Herr Bratmann. Aber genau. Bradman ist wie Spider-Man.
Er hat sich ja nichts mehr gebraten, sondern nur noch gedünstet.
Ja, das stimmt.
Das ist der Fettärmer.
Nee, gedampft.
Gedämpft.
Gedämpft, gedampft. Ja. Nee, er hat es nicht verdampfen lassen. Wie bei unserer Folge, die wir schon mal hatten über das Vapen. Okay, jetzt kommen wir durch den Tüdel. Jetzt würde ich sagen, machen wir den Fragebogen mal, oder?
Schauen wir mal, ob wir unter Orthorexie leiden.
Okay, und ihr könnt natürlich total gerne mitmachen. Und ich würde vorschlagen, wir zählen die Antworten, wo wir mit Ja antworten, richtig?
So ist es. Okay. Genau. Das sind Ja- oder Nein-Fragen und die Ja's zählen.
Okay. Denken Sie mehr als 3 Stunden am Tag über Ihre Ernährung nach? Klares Ja bei mir.
Ja, ich würde sagen, nein, haben wir bei dir einen Punkt.
Planen Sie Ihre Mahlzeiten mehrere Tage im Voraus?
Ja, würde ich mit Ja beantworten.
Würde ich auch mit Ja beantworten. Klappt mal nicht.
Ja, genau.
Das aber im Grunde bin ich so ein Meal Prep Heini.
Ja, genau. Also das muss ich auch sagen, finde ich ein absolut erstrebenswertes Ziel. Und diese scheiß Leute auf YouTube mit ihren Tonnen von Tupperdosen, wo sie für eine Woche vorher, ich bin so neidisch.
Ich auch. Jedes Mal denke ich, ich sag's mal so. Ich hatte jetzt auch, ich habe es jetzt tatsächlich geschafft, mir so ein Chicken Meal Prep zu machen.
Nice.
Ja. Hab nicht so richtig bedacht, dass ich dann halt 5 Tage Hühnchen essen muss.
Das denke ich auch immer. Obwohl ich total neidisch bin, denke ich, wenn ich Sachen zum dritten Mal aufwärme, dann denke ich immer so, ich
will sie
gar
dann.
Keinen Bock mehr.
Und jetzt kommen natürlich die Instagram und die sozialen Medien Leute, die sagen, ja, du kannst aber das Hühnchen auch auf 6 verschiedene Arten zubereiten.
Ja, ja, genau.
Weiß ich. Trotzdem will ich gar nicht 6 Tage am Tag Hühnchen essen, weil ich es auch nicht gut finde so. Und es ist egal, wie es schmeckt. Ist es halt Hühnchen.
Naja, und machen ich finde, wenn du halt 5, 6 Zubereitungsarten allein schon für das Beilage des Huhns hast, weißt du, dann ist ja auch so, also wenn ich halt einen Tag lang 17 Stunden koche, weiß ich nicht, ob viel gewonnen ist, wenn ich dann an den anderen Tagen nur noch meine Dose aus dem Schrank nehmen muss. Also weiß ich nicht so. Ich glaube, es erschließt sich mir dann auch der Mehrwert nicht mehr.
Also ich finde immer so 2, 3 Tage ist ganz cool. Ich finde ja immer so Suppen und Eintöpfe bombig vorkochen. Ja. Davon kannst du zehren.
Ja.
Top.
Genau. Ja, und ich finde halt, fürs Einkaufen macht es ja total Sinn, sich schon so ein bisschen zu überlegen, was man die nächsten 3 Tage so macht. Genau.
Also ich habe 2 Punkte, du einen.
Ja.
Ist Ihnen der ernährungsphysiologische Wert Ihrer Mahlzeit wichtiger als die Freude am Verzehr selbst?
Ja, da muss ich leider ein sehr eindeutiges Yes sagen. So, ich weiß halt so.
Ah, nee, ich esse schon sehr gerne. Das Problem ist ja immer, ich habe dann immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich es gegessen habe. Aber ich liebe das schon, gut zu essen.
Ja, voll gut, aber dann steht's 2-2.
Yes! Einstand. Hat die Steigerung der angenommenen Lebensmittelqualität zu einer Minderung ihrer Lebensqualität geführt?
Ja, es ist witzlos, aber das muss ich ja auch eindeutig mit Ja beantworten. Ich kann keine neuen Nahrungsmittel austesten, ich kann die meisten Restaurants nicht benutzen, ich kann nicht benutzen.
Aber das liegt ja jetzt eigentlich nicht daran, dass du das kognitiv weißt. Also das liegt ja eigentlich bei dir daran, weil du bestimmte Sachen nicht darfst.
Genau. Und deswegen, da haben wir schon das erste Problem dieses Fragebogens. Ich werde jetzt auch bei den nächsten Sachen wahrscheinlich 100%ig scoren. Und mir geht es natürlich um meine Gesundheit, aber in einer anderen Form, ja, würde ich behaupten. Es geht ja nicht um die Optimierung meiner Zellgesundheit oder was weiß ich.
Ja.
Sondern mir geht es halt darum, wenn ich einen Fehler mache und einen falschen Stoff esse, dann liege ich halt eine Stunde später mit Bauchkrämpfen irgendwo und übergebe mich und habe
Ja, aber deswegen so. Würde ich bei, ja, aber da dann ist doch der Grund irgendwie ein anderer, ne, bei dir.
Ja, genau. Also ich würde auch sagen, ich falle da raus. Wobei man auf der anderen Seite auch sagen muss, diese Verhaltensweisen, die ich gezwungenermaßen mache, haben trotzdem selbe Konsequenzen. Ich habe auch neulich mal drüber nachgedacht, weil es wurde irgendwie was entwickelt für Glutenunverträglichkeit, irgendwie sowas wie bei Laktose gibt es ja auch so Pillen. Und da habe ich so drüber nachgedacht, dazu würde ich nicht machen. Ich will einfach nie wieder Brot essen.
Echt nicht?
Brot ist böse.
Aber warum?
Mein Brot war böse zu mir.
Echt jetzt?
Ich glaube, das wäre eine Riesenüberwindung für mich, das mich zu trauen überhaupt. Ja.
Interessant.
Und deswegen, also durch Vermeidung entstehen Ängste. Ist scheißegal, aus welchem Grund.
Ja, ne? Das ist halt das Problem. Ja. Gibt es bestimmt häufig für Menschen mit Lebensmittelallergien. Ja. Also,
ist ja auch oft fehldiagnostiziert. So.
Aber da entstehen bestimmt schnell Ängste draus, oder?
Richtige Aversion, auch Aversion generell gegen Neues. Also da ist immer mein Mann, der kommt dann immer mit irgendwelchen Sachen, hier guck mal, habe ich gefunden, ist glutenfrei und so weiter. Und dann bin ich immer generell so, ich würde das gar nicht kaufen, weil ich im Supermarkt schon entscheide, kenne ich nicht, lasse ich. So, also es ist dann sozusagen.
Aber wäre es nicht gut, es zu überwinden?
Ja, mache ich dann ja auch. Also deswegen, ich habe jetzt ja ein ganz breites Ernährungsportfolio. Jetzt, wenn ich in Ruhe, wenn ich mit mir alleine bin und also so zu Hause meine ich. Wenn ich meine Ruhe habe, lass mich in Ruhe. Dann habe ich ja gar kein Problem. Dann koche ich, esse Frühstücke. Also ich esse sehr, sehr, sehr leckere Sachen und so. Auch sehr teure Sachen.
Ja, es ist halt glutenfreier. Ja, es ist, genau, es ist fies. Wirklich
verrückt. Aber hier haben gerade die im Podcast Drinnies, der übrigens sehr zu empfehlen ist auf allen Ebenen, haben die gerade nämlich, die haben immer die Kategorie den Snack der Woche, haben sie Melto vorgestellt, habe ich mich sehr gesehen gefühlt. Das ist nämlich ein glutenfreies Kinder-Bueno quasi. Und deswegen, also man kann natürlich super leckere Sachen da essen, kostet halt nur 8 Euro mehr. Aber wenn ich dann halt woanders bin oder die Packung einfach nicht kenne, es ist manchmal schon, stellen die das Design um und sage ich, weiß ich nicht, ob ich es vertrage. Das ist halt völlig idiotisch. Also es ist ja bar jeder Grundlage.
Aber das Gute ist ja, du weißt ja, wo es herkommt, deswegen machst du es ja dann trotzdem und überwindest dich.
Ich steuere dagegen an halt. Gut. Genau, und mach das dann eben trotzdem. Und,
aber krass, ja.
Ja, aber ich meine halt nur zu diesem Punkt, obwohl meine Befürchtung vielleicht eine andere ist, wenn ich mich so und so verhalte, stellen sich trotzdem diese Mechanismen ein einfach. Weil das sind ja ursprüngliche Sachen. Es geht ja darum, auch Nahrungsaversionslernen ist ein ganz ursprüngliches Ding. Du hast einen Pilz gefunden, gegessen, dir ist kotze übel geworden. Nie wieder wirst du diesen Pilz essen. Und dafür war es ja gedacht einfach, ne?
Ja.
So, deswegen auch, wenn man Toast Hawaii gegessen hat und danach zufällig Magen-Darm bekommen hat.
Isst du das erstmal nicht mehr.
In der Regel.
Nee, es hat sich Toast Hawaii dann erledigt.
Genau. Schreibt uns das mal gerne in die Kommentare. Das finde ich nämlich immer sehr lustig, was Leute nicht mehr essen können. Ich kann zum Beispiel keine Ente mehr essen, weil ich danach mal sehr schlimm Norovirus hatte.
Oh, du Arme.
Ja, Happy Christmas. War bei uns mal so Weihnachtstradition.
Schön. Ja, genau. Fröhliche Weihnachten. Okay, wir machen weiter. Hat die Steigerung der angenommenen Lebensmittelqualität zu einer Minderung der Lebensqualität geführt? Oh, finde ich echt schwierig, weil ich esse so gerne. Und ich werfe das ja dann immer über Bord. Also ich würde eher bei mir sagen, nein. Würdest du dem zustimmen, auch wenn ich mich danach schlecht fühle?
Ja, würde ich zustimmen.
Okay, also 3-2 für dich.
Ja, bis jetzt. Genau.
Sind sie in letzter Zeit strenger mit sich geworden? Ja, nee, du nicht, ne?
Nee, eher lockerer, kann man sagen. Ja, ich habe neulich sogar mal ein Gläschen Wein genippt. Das war auch eine geile Geschichte. Da habe ich mich einfach vertan. Da habe ich mich vergoogelt und habe 3 Jahre keinen Wein mehr getrunken. Ich meine, das ist jetzt nicht das Schlechteste, aber ich habe gedacht, da wäre voll viel Sorbit drin, aber es stimmt gar nicht. Und ja, dann habe ich irgendwann gemerkt, das ist ja Quatsch.
Aber
und da war das auch so, dass ich so richtig so, jetzt mal richtig was riskieren, so eine Weinschorle hier.
Und, war gut?
Ja, also weil es ist wirklich ein Problem, also auch traurig für unsere Gesellschaft, aber es gibt ja so Events, wo einfach Alkohol getrunken wird und da trinken die Leute meistens gut bürgerlich halt Wein. Ja. Und da war ich dann immer so, ja, ich kann leider nur Schnaps. Und man kann halt unmöglich bei einem Arbeitstreffen sich irgendwie, während die anderen halt irgendwie eine Weinschorle.
Hallo, ich hätte gerne eine Flasche Wasser und 10 Uso.
Ja, auf jeden Fall. Das geht leider gar nicht. Und ja, das war dann immer, genau, deswegen Wein ist wirklich auch eine praktische Sache. So.
Ja, oder halt gar nicht trinken. Also ich finde, ja.
Ja, genau, das mache ich ja auch meistens sowieso, weil es auch so ist, wenn ich zum Beispiel angeschlagen bin, dann ist auch, ob ich es jetzt vertrage oder nicht, Sorbit hin oder her, Gluten hin oder her, Alkohol ist einfach schwer für unseren Magen-Darm-Trakt und den muss ich dann ja nicht quälen noch extra damit.
Ja, ich habe es letztens auch schon wieder gemerkt. Ich habe jetzt länger nichts getrunken und habe dann jetzt bei der Premiere, die wir hatten, habe ich irgendwie danach, also 2 sehr gute Cremants oder sowas getrunken und ich hatte Kopfschmerzen und Bauchschmerzen und alles und...
Ja. Ja, ja.
Deswegen. Geheult am nächsten Tag und alles. Also es irgendwie schlägt es echt auf die Stimme. Und gestern war ich total, weil ich finde dieses Bewusstsein dafür richtig, richtig gut. Eine Bekannte von mir oder Freundin von mir hatte geheiratet und hat das ein bisschen, wollte einmal anstoßen und hatte Sekt und alkoholfreien Sekt dabei.
Mega.
Und das fand ich so schön, weil ich so dachte, oh, wie schön, dass jemand, weil ich finde das ganz schwierig manchmal dann zu sagen, ich will nichts trinken.
Ja.
Ich will mich aber auch nicht dafür rechtfertigen oder so. Ich will halt manchmal einfach nichts trinken. Bums, fertig. Und das fand ich so schön und ich finde das ganz schön, dass das in der Gesellschaft ein bisschen mehr ankommt, ja, muss ich sagen.
Das können wir auch mal hier verbreiten und allen sagen, einfach mal Alternativen hinstellen und nichts kommentieren.
Genau, egal. Es ist egal, ob jemand genau. trinkt oder nicht trinkt. So.
Ja, ich nehme Antibiotika, genau. aber ich habe eine schwere Pilzinfektion.
Ja.
Antibiotika falsch rum, ne? Aber so, weißt du, man will ja auch nicht alles immer erzählen. Ich habe Chlamydien, so. Deswegen kann ich gerade nicht
ja,
trinken.
Ja, und es geht einfach auch wirklich niemandem was an.
Ja, ja, eben.
Und es ist, ja. und ich würde sagen, kein Alkohol ist auch immer eine gute Wahl.
Ja, ja, das ist immer, was ich sage. Ich habe nichts gegen einen klaren Kopf. Das ist einfach super. Man ist handlungsfähig, ja. man kann denken, man ist halt voll da. Das finde ich ist eine total super Sache.
Und früher bin ich, wenn ich keinen Bock hatte zu trinken, extra mit dem Auto gefahren.
Siehste, ich habe schon, weil ich wollte es nicht sagen jetzt, ne, aber ich denke die ganze Zeit dran, ich habe mal mit einer Freundin alkoholfreien Sekt in alkoholhaltige Flaschen gegossen für eine Reise mit Kollegen, weil die war schwanger und hatte natürlich keinen Bock in der sechsten Woche all ihren Kollegen zu sagen, tschüss Leute, bald seid ihr eh alleine. Und sie wusste aber, wenn ich jetzt nicht mittrinke, dann ist es sonnenklar und jeder wird mich drangsalieren. Und deswegen war dann, und das haben wir dann auch wirklich gemacht, wir haben dann, und dann hat sie gleich so, wo es losging beim Ausflug, im Bus noch ihr Pikolöchen da reingekippt mit natürlich alkoholfreiem Sekt und dann war es halt okay. Dann hat man sozusagen.
Ist doch verrückt,
ja,
oder
total,
nicht?
Wirklich. Und auch wie erniedrigend und wie sie dann auf dem Weg dahin meinte: Jetzt habe ich Angst, dass ich doch die falsche Flasche genommen habe. So. Also, du bist ja auch selber total paranoid dabei.
Also, wir können euch echt nur ermutigen, Alternativen hinstellen und unkommentiert lassen.
Ja.
Ist sehr gut.
Ja.
Wie steht's eigentlich? 3-3, ne?
Ja, genau.
Verzichten Sie auf Lebensmittel, die Sie früher gerne gegessen haben, um sich nun richtig zu ernähren. 100% ja.
Ja, muss ich auch ja sagen?
Ja, ich mache es, also verzichten. Also ich schaffe es manchmal nicht zu verzichten, aber ich versuche es immer.
Ja, da kann ich dir sagen, so, bestialische Schmerzen sind ein sehr guter Reminder.
Ja, okay.
Deswegen muss ich ja sagen, aber eigentlich von dem her mich gesund ernähren. Also ich würde schon gern weniger Zucker essen und so weiter, ganz oft. Und das gelingt mir sehr selten. Deswegen, ich muss ja sagen, aber eigentlich ist es nein.
4-4, ne? Steigert ja. sich Ihr Selbstgefühl durch gesunde Ernährung? Ja.
Ja, ich kenne auch niemanden, bei dem das nicht so ist.
Ich auch
muss
nicht.
Ich ganz ehrlich sagen. Nee.
So. Schauen Sie auf andere herab, die sich Ihnen nicht anschließen wollen. Nein, ist mir völlig egal, was andere Leute. Ehrlich gesagt, alle können essen, was sie möchten. Ist mir
Ihr
völlig wurscht.
Brotfresser.
Ist doch eure Spaghetti Carbonara. Kein Problem mit extra Parmesan.
Mit euren Nudeln und. Nee, gar nicht. Im Gegenteil. Also manchmal fange ich an, Leute abzuwerten, weil ich so neidisch bin.
Ja. Ja, genau. Manchmal ist es nur so der Neid.
Ja.
Dass man da sitzt und denkt: Oh, wow.
Also zum Beispiel bei uns im Haus ist das Verbot, Pizza zu bestellen, wenn ich nicht satt bin. Weil satt ertrage ich es halt gerade noch. Aber wenn ich dann noch hungrig bin und jemand schiebt sich so eine Pizza unter der Nase rein, dann raste ich aus.
Aber es gibt doch glutenfreie Pizzen.
Ja, gibt's.
Machst du aber nicht.
Doch, mache ich auch.
Na gut,
weil
Gott
Pizza
sei Dank.
Ist an sich ein gutes Nahrungsmittel. Das kannst du ja, ist ja super schnell zu machen und so weiter. Das ist sehr praktisch, sage ich mal, in dem Handling. Aber ist schon was anderes als so eine Steinofenpizza, sage ich mal.
Aber gibt es gibt doch beim Lieferdienst jetzt auch immer so glutenfreie Pizza.
Ja, also es gibt ganz, ich bin da auch sehr dankbar, dadurch, dass wahrscheinlich dieser Gesundheitstrend so durchschlagend ist, das führt ja unter anderem auch dazu, dass mein Nahrungsspektrum riesig ist.
Ja.
Also ich
ja, ja.
weiß, ich habe mal in den frühen 2000ern jemanden kennengelernt, der glutenunverträglich war und der ist halt nur in so ominösen Reformhäusern, hat er da so Pappsachen gekauft.
Ja, ja,
ne?
Das war schlimm.
Genau,
ja.
Und deswegen heute kriegst du das in jedem Rewe und so und wie gesagt, beim Bringdienst kannst du glutenfrei bestellen, wobei da viel entwickelt wurde und es gibt ganz, ganz tolle Firmen. Es gibt super Firmen, die das ganz, ganz toll hinkriegen und es gibt inzwischen sogar auch Nudeln, die fast wie Nudeln schmecken, wobei ich mir da auch immer nicht so ganz sicher bin, ob ich nicht in Wirklichkeit den Zeitpunkt erreicht habe, wo man vergisst, wie Dinge wirklich waren. Also ich fange an zu vergessen, wie war eigentlich noch mal eine Nudel eine richtige.
Aber das ist egal.
Ja, ist es
finde
auch.
Ich.
Genau, Hauptsache es schmeckt.
Weil wenn du das Gefühl
genau,
hast, oh, ja, schmeckt ähnlich genau. wie Nudeln, bombig. Ja, genau.
Also es gibt glutenfreie Nudelalternativen auch. Da beißt du rein und dann kleben dir die komplett am äußeren Zahnrand. Und allein haptisch muss ich sagen, so Entschuldigung, in welchem Lebensmittellabor hat denn da ein Chemiker gesagt, nö, finde ich geil, können wir so rausbringen.
Ich habe nur mal diese Cognac-Nudeln probiert. Kennst
du
die?
Ah, das wollte ich unbedingt mal. Wie ist das?
Ganz katastrophal, schlimm, fand ich. Ich fand es schrecklich. Und das ist ja, ich habe die probiert, weil ich wollte eine kalorienfreie Nudel essen. Darauf warte ich quasi immer noch. Aber diese Cognac-Nudeln, das war so vor, weiß ich nicht, 8 Jahren oder so. Und die haben gestunken, Aber ich muss sagen, es war halt echt vor 8 Jahren. Also hat sich auch noch eine Menge entwickelt. Aber ich fand sie ganz furchtbar. Ja. Und bitte, ihr Lieben da draußen, seid nicht böse auf mich. Wenn euch das schmeckt, super. Ich fand sie
vielleicht
ganz
hat ja
furchtbar.
Jemand einen Tipp. Vielleicht gibt es ja bessere und schlechtere.
Das stimmt, ja. Das wäre super. Ja, das wäre gut zu wissen. Ja. Okay. Fühlen Sie sich schuldig, wenn Sie von Ihrer Ernährungsweise abweichen? Ja.
Ja, schuldig.
Nee, du fühlst dich nicht schuldig, du hast Schmerzen. Dann steht's 5-6 für mich. Also ich habe 6, du hast 5. Ah, ja. Glaube ich.
Gut. Mhm.
Wir sind eh schon, haben eh schon ein Problem. Sind Sie durch Ihre Essensgewohnheiten sozial isoliert? Ich nicht.
Nein, bin ich auch nicht. Also ich kann ja trotzdem ins Restaurant gehen und halt nichts essen. So, ne?
Ja, und das, aber der große Unterschied ist natürlich bei dir auch, muss man einfach sagen, keiner wird das komisch finden.
Doch. Viele finden das komisch. Also,
aber du kannst nichts
essen.
Ich sag
mal so, alle Ü50 finden es komisch. Nee, das ist ein Spaß, aber...
Ja, ich finde es ein bisschen schwierig, also den Fragebogen auszufüllen, wenn man so eine Glutenunverträglichkeit hat, finde ich irgendwie schwierig, weil er
ja.
viele Sachen mit Ja beantwortet, die aber nichts mit Orthorexie, glaube ich, zu tun haben.
Genau, aber das liegt ja nicht beim Anwender, diese Verantwortung, sondern beim Fragebogen.
Ja, ja.
Und das ist auch, würde ich sagen, ein großer Kritikpunkt, weil ich habe jetzt zufälligerweise halt eine Unverträglichkeit.
Ja.
Er schlägt auch bei vielen anderen Sachen an.
Ja.
Und das heißt, er ist nicht spezifisch genug. Mhm. Wenn wir einen Fragebogen zur Essstörung entwickeln und alle mit zwei Beinen scoren hoch, dann ist er halt nicht spezifisch. Dann
ja.
habe ich sicherlich alle erwischt mit einer Essstörung, aber ich habe nicht ausgewählt.
Wir kommen zum letzten. Fühlen Sie sich glücklich und haben Sie das Gefühl, alles unter Kontrolle zu haben, wenn Sie sich gesund ernähren? Ja.
Ja, definitiv.
100% habe ich.
Ja.
Ich freue mich auch. Unglaublich, wenn ich am nächsten Tag aufwache und denke, geil, ich fühle mich leicht, weil ich habe so gesund gegessen und ich war diszipliniert. Ja. Ich habe alle meine Ziele erfüllt. Ich habe nicht gecheatet. Ich bin die Beste und niemand kann mir was.
Und das ist ja auch der große Teil, der aber, wie du es auch beschreibst, bei jeglicher Essstörung eigentlich eine große Rolle spielt, das Kontrollerleben. Ich bin hier der Chef. Ich sage, was hier reinkommt und was nicht. Und darüber eine Stärkung und Stabilisierung des Selbstwertes ist
Verdammt.
Natürlich fatal.
Genau. Ja.
Aber können wir ja genauso entwickeln und tun wir ja auch, was Sport angeht. Wir haben natürlich auch, nachdem wir irgendwie 2 Stunden im Gym waren, haben wir natürlich auch einen hohen Selbstwert, weil wir denken, geil, wir haben es im Griff. Ja, das ist in dieser generellen Optimierungswelt oder in diesem Wahn, möchte ich fast sagen, auch wenn wir 12 Stunden durchgehasselt haben, fühlen wir uns ja auch richtig geil, als hätten wir alles unter Kontrolle. Und das finde ich auch schwierig, weil das differenziert nichts. Also fühlen Sie sich glücklich und haben Sie das Gefühl, die Kontrolle zu haben, wenn Sie sich gesund ernähren? Also wie viele Menschen, mein gesamter Freundeskreis würde da Ja sagen, ehrlich
ja,
gesagt.
Ja, würde ich auch sagen. Und man muss auch jetzt sagen, laut Bradman ist es möglich, dass jemand von Orthorexie betroffen ist, wenn er 4 oder mehr Fragen mit Ja beantwortet. Da
ja.
sind wir beide jetzt betroffen, aber ich würde auch sagen, 80% meines Freundeskreises ist davon betroffen dann.
Genau, also es ist hier sehr schlecht differenzierend,
ja.
weil wir scoren hier, weil ich eine Unverträglichkeit habe und du, weil du mit Kalorien strugglest, was ja eine andere Befürchtung ist als Orthorexie. Das heißt, wir haben beide nicht das Bild, was hier gemessen werden sollte und erfüllen aber trotzdem die Kriterien des Fragebogens und das ist immer auf die Schwäche des Instruments zurückzuführen. Das heißt, dieser Fragebogen ist nicht günstig. Da gibt es eine Weiterentwicklung davon noch, die in Italien erstellt wurde, die aber auch viele Items übernommen hat, die ist aber auch nicht besonders trennscharf und es gibt noch eine deutsche Skala von einer Düsseldorfer Arbeitsgruppe unter Friederike Bartels und auch da haben wir aber das Problem, dass da andere Essstörungen oft mit reinfallen und es ist dann auch die Frage, wenn wir ein Phänomen beobachten, dann müssen wir das ja wissenschaftlich erstmal untersuchen, weil es reicht nicht, dass wir sagen, ach Mensch, super viele Leute bei Social Media posten über Essen und es reicht auch nicht, dass wir sagen, ach Mensch, viele leiden auch irgendwie darunter, sondern wir müssen ja schauen, vielleicht ist das ja nur ein neues Gesicht von einem alten Störungsbild, was wir haben.
Mhm.
Also es kann ja eine ganz klassische Anorexie sein. Zum Beispiel ist es ja auch so, dass wenn wir da unterschiedliche Betroffenengruppen uns angucken, zum Beispiel nach Geschlechtern, dann ist es so, bei der Mehrzahl weiblichen Betroffenen von Anorexie geht es darum, möglichst geringgewichtig zu sein, schlank, dünn, keine Muskeln. Und wir streben ja aber Gleichberechtigung an und leider tun wir das auch bei dem Betroffensein von Essstörungen. Wenn wir uns da die männliche Stichgruppe angucken, dann geht es da um möglichst viel Muskeln, also viel Körper.
Viel Körper, ja. wenig Fett.
Da haben wir ja auch eine komplett andere Befürchtung im Grunde. Der eine will ganz viel wiegen, der andere ganz wenig. Mhm. Aber trotzdem ordnen wir es ja unter das gleiche Störungsbild ein.
Mhm.
Und also als Klinikerin muss ich sagen, ich fühle mich jetzt nicht ohnmächtig. Also wenn da jetzt jemand kommt und der hat meinetwegen diesen Sonderfall, dass ihm seine Figur komplett egal ist, es geht ihm nur um die Gesundheit, also dann bin ich auch mit den Behandlungsverfahren, die wir für die bestehenden Essstörungen oder auch Zwangsstörungen haben, absolut ausgestattet. Also ich kann den dann behandeln, ich kann dann einen individuellen Behandlungsplan erstellen. Es ist nicht, dass ich neben diesem neuen Phänomen in Anführungszeichen stehe und denke, oh Gott, was mache ich jetzt als Behandlerin? Genau, deswegen, das ist so ein bisschen schwierig, beziehungsweise bedarf halt auch einfach weiterer Forschung, weil es kann ja auch sein, vielleicht ist ja der Anteil, der ähnlich ist zu Zwangsstörungen, viel höher als gedacht.
Ja, das hätte ich gefragt, ob das vielleicht eine Zwangsstörung auch sein könnte.
Genau, das kann es auch sein. Also ich kenne auch Menschen mit Zwangsstörungen, die eine starke Essproblematik haben und da sind dann auch andere Befürchtungen, spielen dann eine Rolle. Also ich kenne, was weiß ich, ich habe schon PatientInnen gesehen, die Lebensmittel nach Farben gegessen haben, die gesagt haben, ich darf nur helle Lebensmittel essen. Das ist dann eben auch eine Einschränkung und natürlich entstehen dadurch auch dann Ängste vor zum Beispiel dunklen Lebensmitteln. Aber ich als in der Praxis stehe ich dann ja nicht da und sage, oh Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll, sondern dann würde ich halt mit Exposition arbeiten und da ist mir dann auch ehrlich gesagt wurscht, die Befürchtung dahinter. Und deswegen, also ob ich jetzt jemanden mit seinen verbotenen Lebensmitteln konfrontiere, da ist es mir ja wurscht, ob der jetzt denkt, oh, davon könnte ich krank werden oder oh, davon könnte ich dick werden oder oh, davon könnte, weiß ich nicht, Unglück geschehen, weil dunkle Lebensmittel böse sind oder was. Das ist mir ja völlig Wumpe. Ich weiß ja, wie ich es behandle.
Ja, so. Ja.
Es kann ja aber auch sein, aber dazu gibt es tatsächlich absolut keine Datenlage, dass vielleicht die neurobiologischen Korrelate anders sind.
Was meinst du damit genau?
Also wir wissen ja ungefähr, was verändert ist in Gehirnen von Menschen, die von Essstörungen betroffen sind. Wir wissen auch ziemlich gut, was in Gehirnen für unterschiedliche Areale anders aktiviert werden, wenn jemand eine Zwangsstörung hat. Und wenn wir uns das genauer anschauen würden mit klinischen Stichproben, dann könnte man ja vielleicht auch eher argumentieren, nee, wir haben hier ein ganz neues Phänomen, weil auch das hirnphysiologische Korrelat ganz anders ist als bei. Also dazu ist einfach nichts bekannt. Also wenn ich jetzt entscheiden müsste oder wenn ich so raten müsste, ich glaube, dass es am günstigsten wäre, das unter der Anorexia nervosa als Sonderform unterzuordnen. Und ich glaube, dass die Kategorie der Anorexia nervosa gerne erweitert werden sollte mit einem größeren Schwerpunkt auf diesen kognitiven Einschränkungen, diesem ständigen darüber nachdenken, was esse ich, wie esse ich es, wann esse ich es.
Wie sehe ich aus, was hat das für Folgen, in welchem Tag in meinem Zyklus bin ich, darf ich jetzt noch essen oder habe ich morgen mehr auf der Waage, weil ich habe heute irgendwie...
Weil ich finde das auch eine Störung wirklich von Krankheitswert, sagt man ja so schön, weil das mega belastend ist und natürlich ist es dramatischer, wenn ich währenddessen am Untergewicht sterbe. Das ist klar, dass da die Behandlungsnotwendigkeit viel höher ist, aber wir behandeln ja auch Krankheiten, die nicht tödlich sind und ich finde von der Lebensqualität Einschränkung ist das schon sehr, sehr hoch.
Ja, deswegen kann man wahrscheinlich auch gar nicht sagen, wie häufig eine Orthorexie.
Also da variieren die Zahlen halt je nach Instrument, was man da benutzt. Also wenn wir diesen Fragebogen von Bradman nehmen oder auch die Weiterentwicklung davon, dann sind Schätzungen teilweise absurd hoch, also bis zu 90%. Das sind dann aber auch besondere Zielgruppen. Da werden dann zum Beispiel Menschen, die Ökotrophologie studieren, untersucht. Und da haben wir natürlich eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, Menschen zu treffen, die auf gesunde Ernährung einen sehr großen Wert legen. Sie studieren das ja. Genau. Und das muss man auch sagen. Ich finde auch, diese Erkrankung hat auch einen sozioökonomischen Aspekt. Und zwar gesunde Ernährung, zum Beispiel an meinem Beispiel, ist einfach wahnsinnig teuer. Also das kommt auch noch hinzu. Also es erfordert einen hohen Bildungsgrad in der Regel. Ich muss ja auch irgendwelche ernährungsphysiologischen Studien verstehen. Ich kann natürlich auch irgendwie YouTuber X folgen oder so und dafür brauche ich dann auch nicht besonders viel Hirn, aber ich muss zumindest überhaupt solche Konzepte begreifen können und ich muss die Kohle haben, mir überhaupt diese ganzen Supplemente, besondere Nahrung, frische Nahrung ist in der Regel sehr, sehr teuer.
Ja, weil man muss ganz ehrlich sagen, so eine Nudel mit Tomatensauce für eine vierköpfige Familie oder ein Tofu-Schnitzel mit Rosenkohl und einer aufgeschäumten Zitronenschaum ist halt für, also ist absolut. Und wenn du so eine vier-, fünfköpfige Familie bist, wie sollst du das handeln? Ja. Du, ehrlich gesagt, kannst auch nicht nur sagen, nee, ich koche mega gesund für mich und ihr kriegt Nudeln mit Tomatensauce.
Ja, genau.
Also absolut ist gesunde Ernährung immer schwierig. Wie kann man es zusammenfassen? Also wir würden beide sagen, gesunde Ernährung ist per se nicht schlecht, aber es wird zum Problem, wenn ich eingeschränkt bin, wenn ich kognitiv eingeschränkt bin und die ganze Zeit übers Essen nachdenke, wenn ich sozial eingeschränkt bin, wenn ich nicht mehr essen gehe mit Freunden, wenn ich mir überlege, im Kopf sehr lange am Tag damit beschäftigt bin, wie kriege ich es hin, dass ich jetzt da nichts essen muss, weil da gibt's nur Pasta und Pizza.
Ja. Genau.
Dann würden wir euch vielleicht mal raten, einmal euren Hausarzt aufzusuchen oder einer Therapeutin das zu berichten und dann kann man dann nochmal genau nachhaken.
Ja, genau so würde ich das sagen. Und wir haben gute Behandlungsmethoden dafür. Also ihr müsst jetzt auch nicht sagen, oh Gott, ich habe ja ein Störungsbild, was jetzt im ICD-10 sich noch gar nicht niederschlägt. Also kein ausgebildeter psychologischer Psychotherapeut wird da irgendwie davor stehen und sagen, oh Gott, da weiß ich nicht, was ich tun soll. Wir haben mega gute Behandlungsmethoden. Ich kann Exposition machen, das ist kein Problem. Ich kann meine Leistungsmotive kognitiv umstrukturieren. Ich kann ja auch mir angucken, warum muss ich denn jetzt slow agen und super aussehen und eine mega Zellgesundheit haben und so weiter. Wie viel Sinn macht das eigentlich? Und auch Interventionen wie Genusstraining, Selbstwahrnehmungsübungen, Achtsamkeit und so weiter sind alle erwiesenermaßen hilfreich, auch wenn ich dieser Sonderform der Essstörung erlegen bin.
Ja, liebe Vero, dann danke ich dir für die heutige Gehirnerschütterung.
Sehr gerne.
Das war super spannend und wir freuen uns auf euer Feedback und wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut.
Bis dann.
Das war Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf gehirnerschütterung.com.
Vielleicht schneiden wir das sehr magersüchtig, oder?
Kann man sagen.
Okay.
Aber jetzt schneiden
wir. Jetzt schneiden wir, Entschuldigung. Aber hörst du dir einfach nochmal an, ob es irgendwie komisch ist.
Ja.
Jetzt habe ich hier den Faden verloren. Sind Sie in... Wir kommen zum letzten.
Ich glaube, hier ist die Müllabfuhr, kommt hier, glaube ich, gerade. Wir sind ja ein authentischer Podcast. Ne?
Genau, das gehört auch zum Leben dazu. Kurze Frage: Isst du bei der Kiwi die Schale mit?
Nee, tue ich nicht.
Ich kenne nämlich jetzt Leute, die bei der Kiwi die Schale mitessen.
Er ist immer diese neue Züchtung da, diese goldenen Viecher.
Mit der ganz dünnen Schale.
Genau, und da habe ich gedacht, ach, hier könnte ich es mir vorstellen. Jetzt habe ich aber mir neulich die schäbigen alten Grünen mal wieder geholt und dachte mir so, Alter, wer will da reinbeißen? Schon wenn ich eine Kiwi-Schale mit diesen Haaren angucke, ich müsste die rasieren, ehrlich gesagt. Also ich müsste die...
Ja, das verstehe ich, ja. Ja, das so verstehe ich gut.
Erstmal ordentlich Enthaarungscreme drauf, dann den die Kiwi rasieren und dann können wir da nochmal drüber reden.
Und dann können wir reinbeißen.
Genau. Cool, weil beim Apfel esse ich auch gerne das Gehäuse. Nicht, weil ich es so lecker finde, das finde ich natürlich haptisch auch ein Weltuntergang. Aber ich finde es zu lässig, einen Apfel bis auf den Stiel herabzukauen. Das ist geil, oder?
Und am geilsten sind auch die Blicke von den Leuten so, was ist? Oder ja,
ich esse Gold. Wirklich, ne? Ja, und also das ist eine Außendarstellung, die ich sehr von mir mag.
Ich auch. Kann ich mitgehen.
Ich finde übrigens auch sehr lässig, da hat mich mal jemand von sich überzeugt damit, im amorösen Sinne. Kennst du Leute, die Äpfel mit der Hand in zwei teilen können?
Oh ja.
Super sexy. Also sorry, ja. Damit hat man mich gleich im Sack.
Leicht. Trinkt trotzdem unsere große Anerkennung.